Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt zu einer weiteren Ausgabe des Clubkultur-Podcasts mit mir, mit Rudi Vrane, aka Crazy Sonic. Ja, den 100er habe ich geschafft. Ein ganz großes Jubiläum ist hinter mir. Aber ob es Grund zu feiern gibt, das wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Zuletzt habe ich mich öfter in Bars begeben, in sogenannte Musikbars. Und hier merkt man eigentlich nichts von einer Krise. Die Lokale sind voll, zumeist steht auch ein DJ hinter den Decks und spielt mehr oder weniger nach den Vorgaben, mehr oder weniger belanglose Musik. House heißt es da zumeist. Es geht um nicht viel, die Stimmung ist angenehm, die Leute bekommen ein wenig Hintergrundberieselung. Und das war es dann schon auch. Oftmals reicht aber ein solcher Besuch aus, danach geht's ab nach Hause. Die Clubs müssen da schon etwas Besonderes oder auch Wilderes bieten, um noch attraktiv zu bleiben. Derzeit wimmelt es in Wien ja nur so von Bars mit Beschallung. Eine will besser sein als die andere. Überall gibt's die besten Cocktails, die coolsten Innendesigns und natürlich die allerbeste Musik. Ob's nun ein DJ oder eine KI-Playlist macht, wird bald einerlei sein. Denn es boomen schon massig Konzepte, wo man gar keine DJs mehr braucht in solchen Venues. Obwohl es schon oftmals noch etwas hermacht, wenn man dort einen menschlichen Selektor stehen sieht. Für viele echte Nachtclubs ist es jedoch eine überschaubare Zeit geworden. Will man überleben, muss man auf junge, aber oft umsatzschwache Konzepte setzen. Drum and Bass zum Beispiel feiert gerade seinen gefühlt 10. Frühling. Das wundert mich allerdings auch nicht, denn in diesem Genre wird auch nicht permanent Altes aufgekocht. Zuletzt fiel mir auf, dass viele DJ-Stars mittlerweile ausschließlich vom Aufbereiten alter Hits leben. Egal ob Hardtechno oder Schunkelhaus. Die Tore der Musikhölle stehen weit offen, der Kreativität sind Tür und Höllenschlund geöffnet quasi. So ziemlich alles muss einen Wiedererkennungswert haben. Das muss es beim Drum & Bass eben nicht und darum finde ich selbst im Moment die Offbreaks wesentlich spannender als jegliches Four-to-the-Floor-Gedöns. Zumal zurzeit gefühlt fast ausschließlich Short released wird. Ja, das ist meine Meinung. Schon in den letzten Podcasts habe ich auch von massiven Kontrollen in der Clubszene gesprochen. Nun hat es mit dem Gürtellokal Fenster 99 auch den ersten Club erwischt. Offensichtlich, denn das Lokal muss bis auf Weiteres alle Veranstaltungen absagen und kämpft gerade ums Überleben. Im Hintergrund wird natürlich jetzt intensiv an einer Lösung gebastelt. Auch andere Clubveranstalter und Betreiber wurden kontrolliert. Es geht neben Sicherheitsthemen vor allem um Sozialleistungsbetrug und krumme Anstellungsverhältnisse. Das Ganze macht es derzeit der in den Seilen hängenden Clubszene nicht gerade einfacher. Groß-Events haben keine Venues, Clubs kämpfen mit Besucherzahlen und Ausgeher mit schlechter Musik. Dabei sollte doch vieles besser geworden sein, seit es zum Beispiel die Vienna Club Commission oder die DJ-Gewerkschaft DEC gibt. Und da frage ich gleich am besten bei meinem ersten Studiogast nach, nämlich bei Steve Hope. Hallo Steve.
Hi Rudi, danke für die Einladung.
Du hast ja mein Intro gerade anhören dürfen. Steve, hast du auch das Gefühl, derzeit liegt ein schwerer Stein auf der Brust der Wiener Clubkultur?
Ja, ich glaube, das ist nicht nur in Wien so. Ich glaube, das ist generell eine Entwicklung. Schuld daran ist definitiv die Kommerzialisierung in den Clubs. Man muss sich nur anschauen, wenn man das mit alten anderen kulturellen Feldern vergleicht. Ich glaube nicht, dass eine Hochkultur sich so entwickelt hat, auf die wir in Österreich besonders stolz sind, wenn sie nicht staatlich subventioniert wird und diese Unterstützung bekommen würde seitens der Politik und der Öffentlichkeit, welche sie erfährt. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein riesiges Problem, um vereinfacht den Mehrwert den Leuten zu vermitteln, in einen konsumpflichtigen Raum zu gehen und elektronische Musik bzw. Clubkultur zu erfahren und zu erleben.
Ja, wir haben ja schon oft über Clubkultur geredet. Das ganze Rahmenprogramm sozusagen meines Podcasts sollte eigentlich Clubkultur sein. Dabei ist das ja so vieles und auch sehr schwer zu definieren. Ich meine, wir haben doch schon beide bessere Zeiten erlebt. Ich, vor allem in den 90ern, da galt ja Wien sogar als Technometropole noch mit dem alten Gasometer und dann später als Musikmetropole mit der Kruder und Dorfmeister, mit den Kruder und Dorfmeister Halbjahren. Davon sind wir jetzt Lichtjahre entfernt. Gefühlt wird jede andere Sparte mehr gefördert als die Clubkultur. Und du kennst dich ja ein bisschen aus in Wien. Warum ist das so, glaubst du?
Ja, es ist nicht nur in Wien so. Ich glaube, es ist österreichweit auch wieder ein Thema. Warum ist es so? Weil die Clubkultur speziell findet halt zu, ich sage mal, 80% definitiv in der Nacht statt. Und somit sind wir halt auch politisch und sozialpolitisch angesehen nur in der Nachtgastronomie, vor allem wirtschaftlich. Und wir sind halt immer oft laut und stören und nicht das, was man sich halt unter Kultur vorstellt. Das erinnert oft an, ich meine, wenn man sich Filme ansieht von früher wie Footloose oder sowas, da merkt man, da war Tanzen verboten, wo man wahrscheinlich heute, wenn man das einem Menschen zeigt, der den Kopf schüttelt und sagt, was ist da los, weil halt die Gesellschaft noch konservativer war. Ich glaube, hier braucht es einfach wesentlich mehr Öffentlichkeitsarbeit, um den Leuten zu zeigen, dass halt Clubkultur definitiv nicht nur in der Nacht stattfindet, definitiv nicht nur schaurige Bilder, die halt für meistens konservative Menschen schaurig sind, dreckigen Fabrikshallen, wo irgendwelche Junkies rumlaufen oder so. So ist es ja nicht. Ganz im Gegenteil, ein Club ist ein sozialer Ort. Ein Club ist dort, wo einfach Diversität stattfindet. Und ein Club ist auch dort, wo sich Leute aus den verschiedensten sozialen Schichten treffen und auf Augenhöhe gemeinsam einfach eine schöne Zeit haben.
Gut, es ist richtig, du sagst, es soll nicht nur in der Nacht stattfinden, aber alle Versuche, Clubkultur auch in den Tag zu bringen, die sind ja auch sehr schwierig. Ich meine, es gibt natürlich ein paar wenige Ausnahmen, wir werden noch zu einer großen kommen, aber im Prinzip ist es schon sehr schwer, in Wien auch am Tag was zu machen, weil da wird ja dann noch mehr auf Anrainerschutz und teilweise Umweltschutz geachtet, obwohl ich mir kaum vorstellen kann, dass man, wenn man irgendwo bis 20 oder 21 Uhr vielleicht ein bisschen lauter spielt, dass dann so viele Leute gestört werden bei dem ganzen Verkehr rundherum und so weiter.
Ich glaube, dass hier die Definition Lärm einfach auch wieder eine ganz schwierige ist. Lärm ist etwas Subjektives, das steht auch so im Gesetz. Womit ich persönlich, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, einfach ein Problem habe. Man zieht in eine Stadt wie Wien, die ja nach außen hin als Weltstadt sich präsentiert, als offen. Und einerseits ist es ja total toll, dass wir ein öffentliches Verkehrsnetz haben, was 24 Stunden zugänglich ist, dass wir uns um 3 in der Früh nur eine Pizza bestellen können auf Lieferando. Aber wehe, man hört ein Kind schreien am Nebenspielplatz, dann ist die Hölle los und man fühlt sich in seiner Ruhe gestört. Und genau das ist, glaube ich, eher das Problem. Das Anrainerschutzgesetz, Rudi, was du gerade angesprochen hast, du hast das, glaube ich, eben mit dem Gerald, ich höre ja brav deine Podcasts, erörtert. Das ist das heiligste Gut scheinbar. Ist es noch zeitgemäß? Definitiv nicht. Also das kann auch nicht sein. Es kann nicht sein, dass wenn ich in einer Weltstadt lebe, wo andere Geräusche normal sind oder halt für die Leute als normal wahrgenommen werden, ich es aber dann nicht für in Ordnung finde, dass ich im Schrebergarten halt 24/7 mehr Ruhe habe. Also das geht sich einfach nicht aus mehr in der heutigen Zeit und ist einfach eine Entwicklung.
Aber du hast ja immer so ein bisschen ein Ohr auch und hörst das eine oder andere auch aus der Wiener Stadtpolitik. Was sagt eigentlich die dazu? Warum wird da nicht mehr Unterstützung betrieben? Anstatt dessen wird ja mehr zugedreht und man nimmt das halt achselzuckend hin und sagt, naja, müssen sie heute eine bessere Anlage kaufen. Oder keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Ja, also du hast es jetzt sehr überspitzt gesagt, aber doch irgendwie ist es richtig. Gebe ich dir vollkommen recht. Auch wir erwarten mit der Gewerkschaft DEC und auch ich als Bürgerinnen und Bürger, der Steuern hier zahlt, erwartet auch hier einfach mehr Rückendeckung, Unterstützung. Aber ich glaube,
du bist jetzt beides, Bürgerin und Bürger.
Ich spreche da alle an, auch meine Lebensgefährten. Aber es ist halt, ich glaube, das darf sich jede und jeder erwarten einfach, dass sie da mehr Unterstützung und Gehör bekommen. Speziell, was du jetzt ansprichst, ist, mir fällt sofort ein Thema an, die Arena. Ja. Gab schon vorher, tolle Location, ganz wichtig. Man hat da auch reagiert, aber das ist halt immer so viel Druck braucht und so viel Empörung in der Öffentlichkeit, finde ich halt auch extrem schade. ich hoffe und ich wünsche mir, und wenn man den Dingen glauben darf, die auch im Internet kursieren oder auch was die Clubkommission tut, wird es auch Plätze geben, aber damit ist ja natürlich keine Lösung da. Also prinzipiell gehört einfach mehr gemacht. Dafür kämpfen wir auch. Wir kämpfen stetig, wir streiten stetig. Also da gibt es solche wie uns, die das unentgeltlich machen und sich einfach immer wieder anlegen mit den Leuten und nicht die Lieblinge sind. Aber Rudi, ich glaube, damit kennen wir zwar uns eh gut aus.
Ja, das stimmt. Deswegen diskutieren wir auch gerne herum manchmal. Wobei, ich glaube, das hat sich schon ein bisschen gelegt jetzt, weil man uns ja auch schon ein bisschen wahrnimmt als die Dinosaurier, die aber auch einfach mitkämpfen wollen, dass es besser wird. Und jetzt wären wir beim Thema. Du bist ja bei DEC, ja, ein Gründungsmitglied. Was bist du genau bei DEC?
Ich bin der Vorstandsvorsitzende der Fachgruppe DEC.
Der CEO der
DEC. Nein, das bin ich nicht. CEOs bekommen ein Gehalt.
Ja, genau. DEC, das ist sozusagen die DJ-Gewerkschaft, die haben es schon öfter hier thematisiert. Jetzt frage ich einmal auch so ein bisschen ungeniert, ein bisschen provokant, was macht ihr eigentlich?
Na, was machen wir eigentlich? Also erstens, wir tun viel, aber mehr im Hintergrund, als dass wir es permanent uns über die sozialen Kontakte oder Medien oder sonstiges teilen. Was zum Beispiel eine riesige Errungenschaft ist, ist definitiv das Donauinselfest mit der Clubkulturbühne, was auch von uns wesentlich erfolgreich erstritten wird, ist zum Beispiel das Thema Kultursommer, wo ja Clubkultur bis dato gar keinen Platz hat mehr. Also wir hatten vor 3 Jahren eine eher, naja, Bühne, also ich sag's jetzt mit Absicht, naja, Bühne, und an solche Dinge einfach, an Dinge, dass halt auch Clubkultur einfach Teil der Öffentlichkeit sein darf und nicht nur Verpflichtungen hat, sondern wir auch Rechte haben, also...
Da wird das ja dann unterstützt. Da ist natürlich auch gewisse Lautstärke möglich. Die Donauinsel gilt ja natürlich als großes Naturschutzgebiet. Wir wissen ja mittlerweile auch, dass Naturschutzgebiete da auch das Heiligtum mancher Umweltschützer sind und dass da laute Geräusche ja auch der Tierwelt und der Pflanzenwelt nicht, aber der Tierwelt schaden. Jetzt darf man das am Donauinselfest ja tun. Ich wohne zufällig in der Nähe. Da bekomme ich alles live mit, eigentlich, was dort so passiert auf den Hauptbühnen. Unterm Jahr ist dann immer wieder Stille. Kann es nicht möglich sein, dass man zum Beispiel mehrere solche Events sozusagen in die Höhe schraubt und sagt, die sind für die Stadt wichtig? Das Donauinselfest ist es ja offensichtlich, da darf man das, aber der Rest des Jahres Ruhe. Meine, natürlich kann man es nicht jede Woche machen, aber...
Naja, so ist es ja nicht, Rudi. Ich meine, es gibt ja auch darüber hinaus, hat jetzt nicht viel mit Clubkultur zu tun, aber es gibt ja auch dieses 80er-90er-Fest dort, es gibt auch dieses Schlagerfest dort. Also ich glaube, wer was dort machen möchte, da es ja dort Veranstaltungen gibt, der hat auch die Möglichkeit. Es ist aber, und da gebe ich dir recht, es ist anstrengend. Wir sind das Land der Bürokratie, ich glaube auf Rang 1, ganz knapp hinter uns ist Deutschland, wo es einfach extrem lange dauert und natürlich auch eine irrsinnige wirtschaftliche Risikogeschichte ist, weil wenn es renkt, ist wieder etwas anderes. Beim Donauinselfest ist es vielleicht etwas anderes auszubetrachten, weil es halt ein gratis Open Air ist. Und das heißt, ob da jetzt viele oder wenige Leute, sind Gott sei Dank immer viele, aber wenn da auch jetzt da die Welt untergeht und man einen Tag absagen müsste, heißt das nicht existenzbedrohend, was ja eine private Veranstalterin dann leider schon hat.
Was wird also heuer passieren? Ihr habt ja letztes Jahr schon begonnen damit. Heuer wird das ja wieder noch einmal anders sein. Es gibt ja nicht nur die Clubkulturbühne, sondern es gibt ja danach auch noch Events.
Genau, also wir haben ja letztes Jahr schon die Clubkulturbühne gehabt. Die wurde sehr, sehr gut angenommen und hat auch gezeigt, dass Clubkultur, auch was alle Studien sagen, nicht nur was ist für junge Studentinnen, sondern sehr wohl eher das Altersdurchschnitt von 30,2 Jahren betrifft, so wie es auch Studien aus Berlin belegen und anderen Ländern. Und wir ganz einfach Clubkultur für jede Frau und jedermann zugänglich machen möchten und auch der Öffentlichkeit zeigen möchten, dass wir mehr sind als nur Saufen, Party oder das, was man halt aus dem Fernsehen oder dem Internet oder Instagram kennt.
Aber gerade das Donauinselfest ist ja Saufen und Party. Und ich möchte einwerfen, es gibt ja auf der Donauinsel natürlich auch, und ich will jetzt nicht sagen, nur die Clubkultur bietet Clubkultur, nur die Clubkulturbühne bietet Clubkultur. Es gibt ja auch die FF4-Bühne, es gibt ja auch andere Bühnen, die sozusagen Dinge machen, die auch in einem Club stattfinden.
Können, dezidiert. Aber bei uns ist es halt der signifikante Unterschied, dass wir halt speziell mit Clubkulturakteurinnen arbeiten, zum Beispiel auch gastronomietechnisch, dass dort halt auch eine Bar bewirtschaftet wird von einem Club, dass wir wirklich nur KünstlerInnen auftreten haben, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, sonst auf so einer Bühne zu stehen ohne Vitamin B und vielleicht auch nicht so extrovertiert sind, dass sie halt permanent auf Instagram und TikTok was hochladen, aber definitiv mega qualitativ hochwertigen Sound produzieren, aber halt aufgrund des wirtschaftlichen Grundes, der herrscht bei den VeranstalterInnen, halt gar nicht die Möglichkeit haben, sich auf so einer Bühne zu präsentieren. Und es ist ja auch wesentlich umfangreicher. Also wir lassen da nicht einfach nur DJs auftreten, sondern das Thema Awareness ist sehr groß. Wir haben dieses Jahr auch die Wiener Clubkommission dabei mit einem Stand für Aufklärung und Co. Also es soll ja alles, oder alles ist schwierig, aber es soll halt vieles der Clubkultur auch abbilden. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt, was du gesagt hast wegen den Events. Wir hatten ja letztes Jahr in der Ottergringer Brauerei diese Afterparty. Mhm. Was ich so zielführend für, wird 3 Tage im Kreisverkehr fahren. Jetzt nichts gegen die Ottergringer Brauerei, aber wir haben ganz viele tolle Clubs in Wien, die es, glaube ich, sehr, sehr schwer haben, im Sommer den Club vollzukriegen. Vor allem, weil es halt auch für viele Menschen vielleicht auch nicht möglich ist, diese Clubs zu besuchen, weil die Eintritte durch die Inflation und durch das Programm einfach sehr, sehr überhöht sind. Daher haben wir uns, meine Mitstreiterinnen und ich, mit vielen Clubs in Verbindung gesetzt und es gab auch den ein oder anderen, den ich erst im Mai bei der PK dann verlautbaren darf, die sich dafür bereit erklärt haben, wo dann Freitag, Samstag und eventuell auch der Donnerstag als Pre-Party-Club-Kultur für jeder Frau und jedermann zugänglich ist, eben mit Gratis-Eintritt und wo auch die DJs fair bezahlt werden, laut Fair Payment, und wo die ClubbetreiberInnen natürlich auch ihre Fixkosten bezahlt bekommen. Das heißt, die Clubs haben besonders im Juni, in den wärmeren Monaten, die Möglichkeit, einen Tag, der vielleicht nicht so gut rennt, zumindest finanziell ein bisschen.
Da werfe ich ein bisschen ein. Das Donnerstagfest war ja auch für viele Clubs immer das Wochenende, wo sie sich eigentlich gefreut haben, weil so viele Leute unterwegs waren, sind dann auch immer sehr viele Leute in die Clubs gekommen.
Also ja, das mag durchaus sein, nur du kennst die Problematik. Das Donauinselfest findet Mitte, Ende Juni statt. Viele Clubs machen mit 1.6. einfach den letzten Abend und dann ist eine Sommerpause. Was passiert? Das ist irrsinniger Aufwand, alle Mitarbeiterinnen abzumelden, anzumelden. Brauchen aber natürlich im regulären Betrieb einfach gewisse Anzahl an MitarbeiterInnen. Und für einen Abend haben sich das halt viele erspart, besonders in den letzten Jahren. Und genau den wollen wir halt vorbeugen. Und wir wollen halt zeigen, dass Clubkultur das ganze Jahr wichtig ist, auch einfach für die Menschen.
Und wer zermartert sich jetzt über das Line-Up den Kopf?
Ja, das bin nicht nur ich alleine, Gott sei Dank. Weil wie gesagt, das ist wirklich ein Vollzeitjob, das Ganze zu planen, weil wir reden da insgesamt von knapp 40 Acts, die wir da brauchen und benötigen. Ich habe da Gott sei Dank ganz viele Leute bei mir in der Gewerkschaft sitzen und hole mir ja auch von außen immer wieder OpinionleaderInnen und einfach SpezialistInnen, die uns da helfen, die uns Empfehlungen aussprechen. Federführend ist definitiv mein Stellvertreter, der Johannes.
Laminat.
Genau, der Herr Kobermann.
Pilar.
Genau. Und mit wem wir halt sehr eng auch immer wieder sprechen, ist halt die Electric Indigo, die Susanne, weil sie einfach mit Female Pressure eine tolle Datenbank hat an KünstlerInnen, die vielleicht auch ich alles kann man halt nicht kennen. Deswegen ist es auch wichtig, mehrere Augen und Ohren hier zur Seite zu haben.
Da wäre jetzt die nächste Frage gewesen, Stichwort Diversität. Ja. Stimmt es, dass es heuer sogar so sein soll, dass 75% weibliche KünstlerInnen auftreten sollen?
Ich hatte letztes Jahr schon 76% auf der Bühne. Ja, wird auch definitiv wieder von uns so forciert, weil ich es noch immer extrem wichtig finde, dass KünstlerInnen, es gibt so viele tolle Frauen, die gar nicht in Wien einfach die Möglichkeit haben zu spielen, weil es halt nicht die Instagram-Models sein wollen. Unter Anführungszeichen, oder TikToks oder sonstiges machen, die aber mega Sound produzieren und die möchten wir dort auftreten lassen. Letztes Jahr zum Beispiel als Beispiel gab es eine Künstlerin, da habe ich ihren Namen noch sehr gefeiert, die hat geheißen Okay Karen und die war mega, die hat so tollen Sound gespielt und die hätte ich zum Beispiel persönlich nirgendwo gesehen, weil sie wir nicht am Schirm hatten und das Donauinselfest bietet halt schon eine größere Bühne, wo halt auch Leute vielleicht sie hören können, wo was für manche vielleicht gar nicht möglich ist, weil es halt outside of the box oder auf der Bubble ist. Aber Diversität hat nichts nur etwas zwischen Mann und Frau zu tun, Rudi. Wir werden auch dieses Mal das erste Mal überhaupt auf der Welt, auf einem gratis Open Air, eine barrierefreie Bühne haben, ein barrierefreies DJ-Pult und Menschen mit besonderen Bedürfnissen auch auftreten lassen, weil ich auch das wichtig finde, also nicht nur ich, sondern wir als Gewerkschaft und als Interessensvertretung, finden es wichtig, dass auch solche Leute einfach sichtbar gemacht werden.
Wir als die zwei männlichen Karens können das nur gut heißen.
Ja, wir sollten es gut heißen und ich glaube, das ist ja auch in unserem Interesse, sei mal nicht böse, es gibt so viele tolle Leute, die echt tolle Sachen machen und da darf einfach sowas wie Geschlecht nicht
absolut richtig.
Ja.
Also, das Donetzl-Fest ist zwar noch eine Zeitl hin, es ist in der vorletzten Juniwoche, 21, 22, 23, aber trotzdem sei es hier schon angekündigt. Gibt es da noch die Möglichkeit, sich zu bewerben quasi, oder stehen die Line-Up schon?
Du, es kann sich natürlich jede und jeder bei uns melden. Wir werden jetzt keinen Open Call aufrufen, weil auch das ist wieder einfach für viele Leute eine Hürde. Weil viele Menschen trauen sich einfach nicht. Ich vertraue da echt auf die Expertinnen und Experten, die einfach das ganze Jahr sich querbeet bewegen und uns Leute vorschlagen. Aber es ist jede und jeder willkommen. Also so ist es nicht. Wir grenzen niemanden aus. Es gibt auch kein K.O.-Kriterium. Eines leider schon, das stimmt nicht. Es gibt schon ein K.O.-Kriterium. Es müssen KünstlerInnen sein. Das heißt, jede Künstlerin muss AKM gelistet sein.
Alles klar. Das ist der nächste Punkt. Aber davor noch eine andere Frage. Hat denn DECK deiner Meinung nach schon genug erreicht? Wir haben ja schon ein paar Mal hier diskutiert. Das Thema Fair Payment ist ja fast nicht zu erreichen, weil ich spüre es ja selbst am eigenen Leib. Man muss die Gage, entweder man nimmt sie, die dir der oder die Arbeitgeber anbieten, egal ob das jetzt von einem Club ist oder von einem Musikcafé. Aber sowas wie ein wirkliches Fair Payment gibt es nicht.
Naja, jein. Also ich gebe dir recht, in der Privatwirtschaft natürlich findet das nicht statt, weil es ist auch fast leider unmöglich. Und ob die erste Frage, ob wir zufrieden sind, nein, natürlich nicht. Also und ob wir genug erreicht haben, dann könnte ich sagen, passt, lösen wir uns auf. Es braucht uns nicht mehr. Ganz im Gegenteil, ich glaube, gerade jetzt braucht es eine starke Interessensvertretung mehr denn je, weil man sieht, wie es den Clubs geht. Man sieht, dass nach 2 Jahren ihnen ins Gewissen zu reden, bitte macht eure eigenen Brands, initialisiert seine CI, baut KünstlerInnen auf, hört auf permanent nach Instagram und TikTok Genres oder irgendwelchen Kulten oder irgendwelchen Sachen, die gerade modern sind oder Trends zu folgen. Das passiert jetzt auch und es ist auch wichtig, einfach eine Schnittstelle für ClubbetreiberInnen, für DJs, für KünstlerInnen und auch für alle anderen Leute, die in der Nacht tätig sind, einfach auch ein Bindeglied zu sein zwischen Politik und den Clubs.
Einspruch, Karen, ich glaube nicht, dass die Clubs aufgehört haben, nach Instagram und TikTok zu buchen. Im Gegenteil, sie tun es vermehrt, kommt mir vor. Auch weil ihnen ja durch die Medien suggeriert wird, was gerade hot
mehr
ist.
Aber nicht mehr alle, Rudi. Also ich glaube, es ist schon wesentlich besser geworden. Vor allem, ich habe erst gestern mit einem DJ und mit einem Veranstalter telefoniert. Der ist jetzt nicht in meinem Alter, also ich bin ja doch schon oder erst 36, sondern der ist in seinen frühen 20ern und dem kotzt das auch schon an. Also man merkt auch, jetzt widerspreche ich mir, Clubkultur hat nichts nur für Junge was zu tun, ganz im Gegenteil, das soll für jede Frau und jedermann sein. Aber man merkt auch, dass die Leute, die neu in die Clubkultur gekommen sind nach der Pandemie, sich einfach jetzt viel mehr damit auseinandersetzen und jetzt auch einfach diesen Overflow von diesen Oberflächlichkeiten und diesen Trends einfach nicht mehr aushalten und sagen, Clubkultur ist wesentlich mehr als ein Genre.
Okay. Jetzt noch eine letzte Frage. Zuletzt wurden ja auch Diskussionen laut, die VCC hat es angekündigt, dass Veranstalter und auch DJs den begünstigten Steuersatz von 13% anwenden können, wenn es sich dabei um wiedergegebene Kunstwerke handelt. Allerdings, das habe ich dann recherchiert, die Beweispflicht liegt immer auf Seiten des Steuerzahlers. Was kannst du dazu sagen? Mir wurde ja gesagt, seid vorsichtig damit, mit diesen 13%, denn im Nachhinein muss man das von sich aus beweisen können, dass hier Kunst betrieben wurde und nicht bloß Wiedergabe. Du bist ja bei DECK, wir haben oft schon privat über das Thema diskutiert. Was ist dazu deine Ansicht?
Also prinzipiell ist es einmal so, als gewerbetreibende Person bin ich immer in der Beweispflicht. Also das ist zwar schön bei uns im Rechtsstaat mit unschuldig, bis deine Schuld bewiesen ist, aber so ist es ja definitiv für keine Bewerberin. Denn wenn das Finanzamt den Verdacht hat, dass du Steuern hinterzogen hast oder eine Steuerschuld hast, können sie ja die letzten 7 Jahre von dir verlangen oder sogar 10. Also so sagt es ja der Gesetzgeber oder die Gesetzgeberin. Ich finde, das ist unser gutes Recht mit 13%. Ja, definitiv. Finde ich es in Ordnung, wie es abläuft durch diese subjektive Willkür? Nein, natürlich nicht. Es liegt halt an so vielen Dingen, dass man das schwer sagen kann, ja, nur der Finanzbedienstete oder die Person ist jetzt da schuld daran, dass das so ist. Es fängt ja schon an daran, dass die Wirtschaftskammer nicht einmal unterscheiden kann, was ist Clubkultur und was nicht. Was ist Nachgastronomie, was ist Amüsement oder Sonstiges. Und genau hier gehört eine Differenzierung her, weil solange, schön, dass es jetzt das gibt mit 13%, das kommt aber nicht aus der Clubkultur, das kommt auch nicht von den DJs, sondern das hat damit etwas zu tun, dass in den früheren 2000er Jahren Coverbands das gefordert haben, weil Coverbands auch eigene Produktionen spielen. Und die halt erstritten haben, sie haben gesagt, ja, ich bin ja Künstlerin, ich bin Künstler, warum werde ich nicht so handgehabt? Und daraufhin hat man halt das mit diesen 40% Eigenproduktionen, wenn du die wiedergibst, giltst du halt als Kulturveranstaltung und so mit 13% Ust an dem Eintritt, wie auch ein Theater oder ein anderes Konzert.
Ja, aber das ist ja irrsinnig kompliziert.
Also, wenn natürlich, das, aber das ist unser Steuerrecht, das ist generell kompliziert.
Da wird jetzt unsere Hörerin und unser Hörer aussteigen. Tatsache ist, glaubst du persönlich, dass es hier mal eine Lösung geben kann, dass in dem Fall ja der Bund wahrscheinlich dann als erstes, dann das Land sagen kann, wir machen für Clubkulturveranstaltungen, wenn sie ein großes Line-up anbieten, generell 13%, weil diese Nachweispflicht über Jahre hinaus ist ja fast unmöglich und da scheitert man ja dann sowieso selbstredend.
Ich glaube, es liegt eher daran, dass man für Gewerbetreibende, die wirklich Clubkultur betreiben, eine Art Lizenz ausstellen sollte. Das wäre die wesentlich einfachste Lösung, wo halt, wenn man jede Gastronomin braucht, eine Konzession. Diese wird erhoben. Und wenn man die hat, dann darf man Getränke ausschenken. Und genauso, glaube ich, sollte man das wäre die einfachste Lösung, ich sage nicht, dass es die Lösung wäre, könnte man das lösen. In Holland hat man das zum Beispiel gemacht, um die Sperrstunde abzuschaffen für gewisse ClubbetreiberInnen, die sich dafür bewerben konnten, die allerdings aber auch nur ein Jahr gilt. Was hat das für einen Grund? Dass sich einfach die Clubkultur auch weiterentwickeln kann. Weil, wenn ich jetzt das einmal bekommen habe, heißt das nicht, dass ich es in 10 Jahren noch immer richtig mache. Und auch wenn es vielleicht vielen Leuten nicht schmeckt, aber wir sind in einer Welt, wo sich extrem viel schnell verändert und Gott sei Dank sind wir das und wo sich auch vieles weiterentwickelt. Und da gilt es halt wirklich, die Politikerinnen und die Interessensvertretungen und Sozialpartnerinnen zusammenzusetzen, die halt dann auch diese Parameter festlegen. Aber ich denke, das wäre eine Lösung, wo man sagt, passen Sie auf, das ist ein Club, der macht Clubkultur und dementsprechend ist auch jede Veranstaltung so handzuhaben, weil beim Theater, das ist staatlich, ja, aber da überprüft es auch niemand, ist das jetzt Kultur oder nicht. Weil es halt auch so vom Gesetzgeber gegeben ist. Wenn das ein Theaterstück ist, dann ist es.
Ja gut, beim Theaterstück wird ja immer durch die Pantomime und alles schon Kunst geboten. Natürlich spielt man immer dieselben Stücke. Umgekehrt gibt es natürlich viele Bands, wie du selber gesagt hast, die bekannteste Coverband in den 60ern waren ja die Rolling Stones, die haben ja eigentlich.
Zum Beispiel.
Dass natürlich aber dann logischerweise irgendwo Eigenproduktionen dabei sind. Aber selbst wenn jetzt eine Band nur Coverversionen auf einem Ball spielt, darf sie 13%, also ist das eine 13% Veranstaltung?
Nein, ist es nicht.
Doch, weil sie musiziert.
Ja, nein, das stimmt aber nicht, weil dann wäre ein DJ, die LSG hat ja festgelegt, also es ist nicht hundertprozentig richtig so, weil ein Ball wird außerdem anders versteuert, das ist wieder was anderes. Aber als Konzert,
sagen wir ein Musikevent.
Ja, aber es ist so, dass zum Beispiel die LSG auch festgelegt hat, dass ein Turntable-CD-Player ein Musikinstrument ist. Somit wäre das ja auch so. Daher, ja, es ist extrem schwierig, es ist extrem kompliziert.
Aber steht das auf der Agenda jetzt auch? Ich meine, du bist jetzt nicht die Club Commission, aber du arbeitest eng mit der Club Commission zusammen und Martina wird auch sicher wieder mal hier aufschlagen. Aber arbeitet ihr sicher zusammen daran, an einer gemeinsamen Lösung, dass hier mal irgendwo auch eine Erleichterung kommt? Denn ich glaube, gerade die 13% könnten großflächig schon helfen. Umgekehrt wäre natürlich im Nachhinein, ich kenne ja Clubs, ohne den Namen zu nennen, die grundsätzlich 13% verlangen, wenn es dann in 5 Jahren kontrolliert wird und sagen, Moment, meine Herren, ihr müsst jetzt von 5 Jahren 7% Steuern nachzahlen. schaut es düster aus.
Ja, das, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, natürlich ist das ein Ziel von uns. Aber hier bräuchte es auch einfach wieder eine einheitliche Lösung. Also es bringt nichts, wenn es dann nur für einen Teil gemacht ist, und es bringt halt auch nichts, wenn das so eine auf Wienerisch Wischiwaschi-Lösung ist mit, ja, ihr könnt es eh verrechnen, aber wenn die Finanzdienstleistung erklärt, ihr dürft es da nicht, dann ist es nicht so. Das ist ja nicht in Ordnung. Aber genau auch hier wieder, Rudi, da haben wir wieder das Thema. Es fehlt einfach das Fundament. Es fehlt wieder mal das, was ist Clubkultur? Es gehört einmal ordentlich festgelegt, was ist Clubkultur? Was sind die Parameter, die einzuhalten sind, um eine Kulturveranstaltung zu sein? Und dann, unabhängig vom Genre, also das hat jetzt ja nichts mit harter, schneller Musik, softer oder kommerzieller Musik zu tun. Auch kommerzielle Musik kann Kultur sein. Aber es muss endlich einmal festgelegt werden, was wirklich Clubkultur ist. Ich meine, in Deutschland gab es 2021 zumindest den Beschluss, dass Clubs kulturelle Einrichtungen sind. Der Gesetzestext lässt noch immer auf sich warten. Gut, aber das ist zumindest ein Anfang.
Da hoffen wir, dass wir nicht die falsche Regierung bekommen dann irgendwann einmal.
Ich befürchte Schlimmes.
Die sich wahrscheinlich um Clubkultur einen Dreck scheren wird. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Was wird es dann von eurer Seite noch an Initiativen geben? Gibt es noch weitere Pläne? Jetzt, sagen wir mal, abgesehen jetzt von der Donauinsel-Geschichte. Du hast auch gesagt, Kultursommer. Was?
Ja, also Kultursommer ist jetzt ein Riesenpunkt. Wir haben jetzt nächste Woche einen Termin mit der MA7 auch diesbezüglich, weil es halt besonders uns, der Gewerkschaft DEC, aufgestoßen ist und es wir auch diskreditiert wurden öffentlich, weil es nicht legitim war, nachzufragen, warum Clubkultur keinen Platz hat im Kultursommer. Da wird uns dann erklärt, naja, DJs können sich eh bewerben. Das ist, ein DJ ist ja nicht allein die Clubkultur. Also warum werden, wir haben so tolle infrastrukturelle Einrichtungen, wir haben ganz viele Clubs, die Wiener Club Commission zum Beispiel hat vor, beim ersten Projekt, glaube ich, beim ersten Testprojekt haben die ein Clubradar eingerichtet. Das heißt, es gab bereits eine Bedarfserhebung, um zu wissen, wer wie was macht. Und hier einfach wieder übergangen zu werden, aber dann trotzdem plakativ zu behaupten, wir repräsentieren im Kultursommer jegliche Kultur, die in Wien stattfindet, finde ich einfach nicht richtig. Und da siehst du wieder, dass es uns braucht, dass wir aufschreien.
Richtig. Da stellt sich jetzt für mich auch die Frage, haben da nicht auch gewisse Dinge, die da so passiert sind im letzten halben Jahr, ich sage jetzt einmal zum Beispiel Techno Me Too, was ja an sich schon ein Blödsinn war, dass sich das auf Techno reduziert hat, aber die elektronische Musik per se natürlich in Diskredit gezogen hat, plus jetzt natürlich diese Sicherheitsdrama, das eigentlich in Graz passiert ist, aber man bestreitet ja, dass es deswegen so intensive Kontrollen gegeben hat. Man hat einfach grundsätzlich wieder kontrolliert. Ist ja auch okay so. Nur haben all diese Sachen nicht zusätzlich noch ein schiefes Licht auf die Clubkultur geworfen. Plus natürlich, dass es dann schon sehr viele Side-Konzepte gibt, die mit Clubkultur weniger zu tun haben, wie die 150. Sex-Positive-Party hier und Drogenexzesse da.
Also erstens einmal, das nennt man dann Sippenhaft, weil nur weil in einer Bar etwas passiert ist und die überfüllt war, zu behaupten, dass jegliches Lokal, was in der Nacht offen hat, einfach sich nicht an die Gesetze hält, ist nicht richtig. Dass Drogen konsumiert werden generell auf der Welt, ja, ich meine, willkommen, das ist jetzt auch nichts Neues. Es gibt überall ein Bier und vorne bei der Kasse gibt es für trockene Alkoholiker einen Schnaps, der ausgestellt wird. Also seid mal nicht böse, das finde ich einfach nicht ordentlich gerechtfertigt. Ja, natürlich gehört es kontrolliert, Rudi, aber auch hier ist die Vorgehensweise definitiv zu kritisieren, weil ich halt auch glaube, dass wir mittlerweile in der Gesellschaft so weit sein sollten, dass wir auf Augenhöhe und nicht als Feind die ClubbetreiberInnen betrachten sollten, auch nicht unsere Beamtinnen und umgekehrt, sondern durchs Reden kommen Leute zusammen. Und dass man halt immer wieder dort vorbeischaut und kontrolliert, ist legitim, aber dass ich dort halt mit Vega-Beamte etwas stürme oder dass ich mit einem im laufenden Betrieb, was in einem Safe Space und einem sozialen Ort, wie in einem Club, der auch sein soll, wenn er Clubkultur betreibt, so aggressiv vorgehe, das ist für mich absolut unverständlich.
Ja, dazu kommt ja dann auch noch diese reißerische mediale Berichterstattung, die natürlich dann das alles so darstellt, ja, und schon wieder fündig geworden und hier und da und es wurden so und so viele Dinge angezeigt und man interviewt dann die erfolgreichen Beamten und dieses und jenes. Und ich meine damit, das wirft ja nicht das beste Licht. Umgekehrt, wenn dann eine Körperschaft, die größte Körperschaft des Landes, die Stadt, sagt, na, das unterstütze ich nicht und ich unterstütze lieber, ich weiß nicht, ein Theaterstück oder ein klassisches Konzert, ist das ja auch dann fast
logisch. Ja, aber ich will gar nicht wissen, wie viele Drogen am Opernball genommen werden oder auf irgendein, oder in einer Oper oder in einem Theater. Also
ich habe die Abwasserkontrolle nicht gemacht.
Ja, eben. Und was auch noch dazu kommt, ist, ich meine, wer kontrolliert ein Shoppingcenter, ob dort viele Leute drin sind in der Weihnachtszeit und ja, ob dort die Nolas gegen stimmen. Naja, Rudi, weißt du, ich finde halt, das ist halt zu einfach zu sagen, so, jetzt wirken wir ihnen was rein und jetzt zeigen wir wieder, dass sie die Bösen sind. Ich glaube, die Politik und auch die Öffentlichkeit sollte endlich einmal checken, dass Clubs und auch DJs und KünstlerInnen und alle Leute, die in der Nacht gerne unterwegs sind, nicht das Problem sind, sondern Teil der Lösung. Mhm. Und ich hoffe, dass die VCC, darüber habe ich mit der Martina noch nicht gesprochen, aber ich gehe davon aus, im regen Austausch ist, weil so wie es halt jetzt rennt, unabhängig davon, dass halt die Clubs kämpfen für jede zahlende Person, kommt halt auch noch der Druck von der Stadt, das braucht halt keiner jetzt aktuell.
Ja, zusätzlich ist mir noch eingefallen, natürlich die diversen Gerüchte um die eine oder andere Konkursgeschichte. Du hast jetzt appelliert, ich hoffe, das wird gehört. Jetzt noch deine Privatmeinung, tut die VCC genug? Ich persönlich höre da mal das eine, mal das andere. Ich meine, sie bemühen sich redlich, das kann man auf jeden Fall mal sagen. Und ihnen hier auszurichten, was sie tun sollen, wäre falsch. Aber können Sie noch ein bisschen die Schrauben andrehen, glaubst du?
Also es ist definitiv nicht mein Recht, auch als Privatperson wertend zu agieren. Aber ich glaube, dass die Wahrnehmung der VCC einfach eine falsche ist von der Öffentlichkeit. Die VCC ist jetzt nicht das, was wir sind als Gewerkschaft, die sich einsetzt dafür, dass es besser wird für DJs oder für Club, sondern die VCC ist eine Servicestelle in erster Linie. Und das ist das Bindeglied zwischen den ClubbetreiberInnen und der Politik und der Stadt. Und ich glaube, das machen sie gut. Ich glaube, das werden wir dann vom Jahresbericht immer entnehmen können, was sich getan hat. Bemüht sind sie sicher. Ich weiß halt auch nicht, wie viele Mittel genau wofür zur Verfügung stehen. Ich glaube, man sollte wirklich die Leute ein bisschen erarbeiten lassen und nicht alle 3 Monate nachfragen, reicht es, tun sie eh nur. Weil ich glaube auch nicht, dass die VCC sich wesentlich leichter tut, bürokratisch, als jede oder jeder andere. Vielleicht, weil man halt leichter mit wem sprechen kann. Das heißt aber nicht, dass die Beamtinnen schneller hackeln. Mhm. Weil du noch gefragt hast, Rudi, was wir sonst tun. Worauf wir jetzt auch extrem Wert legen, es gibt ja ganz viele Workshops gerade, also ganz viele Künstlerinnen, unter anderem die Camilla von Bart und Busen,
Shoutouts, Credits,
oder auch die Politician, die Sabrina, die ja ganz viel mit dem Flinter-Kollektiv etwas macht, DJ-Workshops. Da zum Beispiel werden wir uns zur Verfügung stellen, die Gewerkschaftler, einfach um auch rechtliche Fragen abzugelten für die Workshop-TeilnehmerInnen und Teilnehmer, weil es auch wichtig ist, dass die Leute halt wissen, wie schaut der Honorarnoten aus, was muss ich tun, wie melde ich mich richtig bei der AKM und. Also sprich alle Fragen, die eigentlich eine Wirtschaftskammer oder eine andere offizielle Stelle, wo Leute bezahlt werden dafür, beantworten sollten, das machen wir auch noch in unserer Freizeit. Mhm.
DEC hat wie viele Mitglieder mittlerweile?
Boah, das kann ich dir Gott sei Dank nicht sagen. Ich habe auch die Gewerkschaft nicht gegründet, um permanent die Mitgliederzahlen abzufragen, sondern damit es morgen besser wird.
Aber es steigt die Zahl.
Ja, das hoffe ich. Also sonst hätte ich die ja schon von der Juni eine Nachricht gekriegt. Das Interesse wird natürlich immer mehr. Vor allem, wenn man halt die Vorteile sieht, ohne die jetzt aufzuzählen, man kann sich alles auf der Union-Seite ansehen. Aber allein noch zu wissen, dass man nicht alleine dasteht und nicht nur dann, wenn es brennt, sondern auch wenn es einem gut geht, ist es einfach schön zu wissen, dass ich jemanden habe, auf den ich mich verlassen kann.
Und kann man dich auch manchmal anrufen, wenn es brennt?
Leider ja.
Aber es muss wirklich brennen, nicht nur im Magen.
Nein. Also ich bin ja immer, wenn ich nicht anhebe, dann rufe ich zurück. Du kennst mich ja, Rudi, aber es gibt, glaube ich, keine Zeit, wo ich nicht Rede und Antwort stehen.
Es war wieder ein langer, interessanter Podcast. Meine ursprüngliche Intention war, den zu teilen, aber er wird nicht geteilt. Er wird ein ganzer mit dir. Vielen Dank, lieber Steve. Das war's für heuer, denke ich mal. Du warst ja schon sehr oft da, obwohl es immer wieder spannende Dinge gibt, die man dann vielleicht auch wieder besprechen möchte. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören oder habe mit Interesse gelauscht. Ihr könnt ja alle Podcasts weiterhin nachhören auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt. Ja, und somit kommt nächstes Mal in 2 Wochen dann der liebe Daniel Wallerberger von seiner Rave on Society dran. Mit dem habe ich ja schon gesprochen, auch über die Demo-Events, die es da immer wieder im Sommer gegeben hat und wie sein Kollektiv derzeit aufgestellt ist. Ja, und die viel und oft angekündigte Clubneueröffnung Purple, die besprechen wir dann in 4 Wochen. Wenn es dann schon einmal gelaufen ist, der liebe Kabe möchte da noch abwarten. Ich verstehe es auch, wir haben schon sehr oft über ungelegte Eier gesprochen und dann kam kein Hühnchen heraus. Das war's von mir. Ich danke euch für eure Zeit, für eure Geduld und ja, gehabt euch wohl.
Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.